Der Dollar kennt momentan kein Halten mehr. Bitcoin am Schwanken, Gold immer noch recht stark. Ja, und die anderen Währungen sind im Sturzflug. Was bedeutet das jetzt für Anleger und gerade unter dem Aspekt des Bitcoin-Halvings? Worauf geht es jetzt zu achten? Das werden wir jetzt erörtern und damit herzlich willkommen zu Fast & Forex. Ich bin Wieland Arndt, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum letzten Mal aus Buenos Aires. Ich zeichne ein bisschen eher auf, weil ich gleich im Anschluss dann nach Mendoza fliege. Und ich löse jetzt auch mal auf, wo war ich gestern, was für ein Konzert hat mich begeistert. Sie sehen es, ich war bei Megadeth, eine Band, die schon seit über 40 Jahren im Geschäft ist und die ich schon mehrfach gesehen habe. In Deutschland zweimal, glaube ich, mindestens. Und jetzt eben einmal hier in Buenos Aires. Und ich kann Ihnen sagen, der Unterschied könnte kaum größer sein. Das hat weniger was mit dem deutschen Publikum zu tun. Die durchaus auch das feiern, was Sie da erleben. Aber das, was ich gestern in Buenos Aires erlebt habe, hat genau das bestätigt, was ich auch immer wieder gehört habe. In Buenos Aires gibt es das beste Publikum der Welt. Und es ist tatsächlich so, ich habe es in den USA nicht erlebt. Ich war ja in Paraguay auf dem Festival. Ich war in klar in Deutschland, Europa, aber das habe ich noch nicht erlebt. Die Leute haben gesungen, wie sie es aus dem großen Stadion kennen. Die haben, ich zeige Ihnen mal ein paar Videos. Ich hoffe, ich komme damit durch, ja, weil ja auch Musik zu hören ist. Und dann kommen natürlich wieder die Rechte damit rein. Da muss man eben mal schauen. Ja, zur Not muss ich es nochmal hochladen oder stumm schalten. Also, Sie sehen es, wie die Leute, die singen. Und es wurde auch hier dieses Aguante Megadeth, ja, so viel wie Go On Megadeth, nicht nur entwickelt, irgendwie fing das hier an und ist einmal um den Globus gegangen und auch in Japan rufen die Leute das spanische Aguante Megadeth und alle freuen sich, aber natürlich, wer kein Spanisch spricht, weiß natürlich, was das eigentlich bedeutet. Und ich kann Ihnen auch sagen, die Show geht mit dem Publikum und das ist etwas, was ich als Speaker, als Vortragender, wie auch immer, bestätigen kann. Wenn eine Interaktion da ist, dann passiert natürlich auch was auf der Bühne. Und das gebe ich immer mit so für Vorträge. Ja? Wenn Sie Fragen stellen, bekommen Sie auch viel, viel, viel mehr Inhalte, weil natürlich das Ganze mehr angeregt wird. Und ich habe noch nie einen so gelösten Dave Mustaine gesehen wie da. Und das war jetzt die dritte Show in Folge. Also da bin ich wirklich begeistert. Ich dachte, es wäre eine völlig andere Band. Ich habe den Freund neben mir gefragt, mit dem ich unterwegs war, auch einer aus der Reise-Community. Wer ist das da auf der Bühne? Ja, was ist das denn für eine Band? Ich habe noch nie so gesehen. Und es ist tatsächlich das, was man sich da auch mal so anschauen kann in anderen Ländern, in anderen Kulturen, wie die Leute eben vielleicht etwas unbelasteter, sagen wir mal so, mit dem ganzen Thema das Leben feiern, umgehen. Auf der anderen Seite, im Taxi wieder, ich habe gefragt, was hältst du von Milei und oder Milei und was wie sieht denn da die ganze Sache aus? Und am Ende, man verspricht sich natürlich auch hier vom neuen Präsidenten irgendwas anderes. Ja, Hauptsache was anderes als das, was in den letzten Jahrzehnten war, nämlich der totale Niedergang. Und eins ist auch sicher, die Inflation belastet gerade die normalen Leute immens. Und da kann ich mir nur sagen, ja, wer von außen kommt mit Euro und Dollar, der hat immer noch ein relativ entspanntes, leichtes Leben. Aber wer mittendrin sitzt und sein Geld auch vor Ort verdienen muss, der hat natürlich die Sicht von einer ganz anderen Seite und das auch zurecht. Das ist aber mal so ein Grundsatz und damit lassen wir uns in die Zahlen reingehen. Ja, was erwartet uns oder was gab es in den letzten Tagen, was erwartet uns jetzt noch? Ich denke, sicherlich ganz, ganz spannend, die Verbraucherpreise dann am Mittwoch, also sind ja jetzt schon veröffentlicht worden, 2,4% die Inflationsrate in der Eurozone, also im Bereich. Ich hätte fast vermutet, man könnte etwas höhere oder niedrige Zahlen, also bessere Zahlen erwarten, aber 2,4 ist unter dem letzten Mal, ist unterhalb der Erwartung oder in den Erwartungen und von daher ist das ja auch jetzt schon mal okay. Jetzt gilt es dann natürlich abzuwarten, was ist jetzt von Frau Lagarde zu hören im Sinne Zinssenkung. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass die EZB deutlich eher handeln wird und auch muss als die Fed. Und das sehen wir halt auch im Euro und US-Dollar und natürlich auch dann im Dollar-Index. Ja, später aber dazu mehr. Dann die Konjunkturerwartung aus Deutschland. Hat mich überrascht, Sie vielleicht auch, ja, von erwarteten 35,9 auf 42,9. Wo die jetzt genau herkommen, das habe ich jetzt natürlich nicht in der Tiefe studiert. Ich, wie gesagt, mich hat es überrascht, ja, mit weniger Strom und teurem Strom. Naja, vielleicht geht es ja auch anders, keine Ahnung. Muss man eben sehen. wie sich das Ganze dann letzten Endes aufbaut. Und natürlich ist man dann auch letzten Endes ein bisschen flexibel. So, dann haben wir die Erstanträge Arbeitslosenhilfe dann morgen und also dann am Donnerstag. Und da ist es natürlich wie immer die Aussage, gibt es große Überraschungen, wird das eher nochmal neu einzupreisen sein. Aber im Großen und Ganzen sollte das jetzt eigentlich auch soweit in den Preisen drin sein. Von daher eher weniger so wichtig, weniger interessant. Natürlich, wer Intraday handelt, darf mit Schwankungen rechnen. So, was erwarten wir in der nächsten Woche? Wir haben dann die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, aus den USA. Das ist natürlich auch mal so ein Stimmungsbarometer, muss man mal schauen. Ich finde den IFO-Geschäftsklima-Index dann am Mittwoch natürlich ganz spannend. Ja, jetzt wo die Konjunkturaussichten schon so praktisch in die Höhe geschnellt sind, vielleicht ist es auch der Geschäftsklima-Index. Vielleicht liege ich auch falsch, wer weiß. Ich will ja nicht rumunken, aber ein skeptischer Blick darf durchaus mal sein, um sich eben auch selbst zu justieren in seinem Anlageverhalten. Ja, vielleicht das mal so als Idee dazu. Dann am Donnerstag das BIP, Bruttoinlandsprodukt in den USA. Da sind wir bei 3,4%, muss man schauen. Ich gehe eher davon aus, dass wir hier im mindestens einen Stillstand haben, vielleicht eine leichte Steigerung. Ich wäre überrascht, wenn es nach unten geht. Aber eins ist auch sicher, natürlich ist es auch in den USA nicht immer alles Gold, was glänzt. Der Kollege, mit dem ich gestern unterwegs war, weil der Freund oder Traveler ist ein Amerikaner und er sagte mir, indem er kann remote arbeiten und indem er nach Buenos Aires geht, kann er $2,000 im Monat sparen. So, das einfach mal auch so am Rande. Trotz den Steuern, die natürlich die Amerikaner zu bezahlen haben, egal wo sie leben, ja auch mal so ein Thema. Aber allein dadurch, dass er seinen Standort verlagert hat, spart er $2,000 im Monat. Punkt. So, das ist schon mal so eine Geschichte. Und das sagt natürlich viel auch darüber aus, wie die Amerikaner dann natürlich auch versuchen, ihr Leben irgendwie in irgendeiner Richtung zu managen und auf die für sie ja ideale Bahn zu bekommen, so wie wir alles ja letztendlich machen. Ja, hat es mit dem BIP zu tun, aber durchaus mal auch interessant zu sehen, dass es dann sicherlich auch immer wieder Ausweichsbewegung geben wird, wenn es eben zu schwierig wird. Ja, das kennen wir auch von anderen Bereichen. Ja, dann am Freitag aus den USA nochmal der Preisindex dann aus der Kernrate. Muss man schauen, die 2,8% PCE-Kernrate-Preisindex, was da dann letztendlich bei rumkommt. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, sollte jetzt alles soweit eingepreist sein und Überraschung sorgen für Schwankung. Das ist so die Faustregel. Ja, mit dem im Kopf gehen wir direkt in die Charts und schauen uns mal an, wo wir da aktuell stehen. Ja, wir sind im Dollar-Index, US-Dollar-Index, im Future, im Wochenchart und es ist mit einem Blick erkennbar. Wir sind durch die Widerstände durchgebrochen, vehement, ja, wie Butter, wie Messer durch das Butter sozusagen, durch die Butter. Und jetzt sind wir hier im Endeffekt im Bereich eines nächsten Widerstandsbereiches. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir hier, da wo wir aktuell stehen, dass das eine große Auswirkung hat. Ja, aber Sie sehen, aktuell geht es ein bisschen ruhiger zu. Und natürlich ist die Grundidee, dass wir auf die 107 laufen, relativ greifbar auch. Und ich hatte ja schon hiermit angedeutet, es kann durchaus hier nochmal zu einer Korrektur kommen. Wäre nicht schlimm. Wenn es zu einer Korrektur kommt, kann man das eigentlich hier so stehen lassen. Dann ist der Bereich von 105,10, vielleicht 105 glatt, sowas in dem Dreh interessant zu beobachten, weil da dann sicherlich an der Stelle so ein bisschen Action aufkommen, wo man dann einfach vielleicht sogar über die Schwankungen einen guten Einstieg findet im Tageschart, wenn man sich mit dem Dollarindex beschäftigen will oder halt sogar im Stunden- oder 4-Stunden-Chart. Da kann man dann mal schauen. Aber im Großen und Ganzen denke ich, ist relativ greifbar, dass wir 107 sehen. Da muss man eben auch sagen, wenn die 107 erreicht ist und dann Abpraller und dann eben der Move weiter nach oben geht, dann reden wir über die 109. Also letzten Endes über die 110, so ein bisschen die psychologische Marke. Jetzt fange ich jetzt schon mal an, hier die Linie mit reinzulegen. Da und da. Ja, genau, da haben wir sie. Also 109 glatt und um die 110. Ja, so da in dem Bereich. Das ist das, was als nächstes dann wartet. Aber bis dahin hören und sehen wir uns ja noch. Ja, warum ist der Dollar-Index so stark? Und ich habe hier mal ganz kurz nochmal hier das Market-Watch-Tool oder das Fed-Watch-Tool rausgeholt von der CME. Und Sie sehen es. 1,9% der Befragten sind einfach der Meinung, ja, es gibt eine Zinssenkung auf 5 bis 5,25, aber die anderen rund 98,1% sind halt der Meinung, nee, es bleibt halt alles, wie es ist. Und das ist eine ganz, ganz klare Aussage und das zeigt sich im Endeffekt halt auch dann in den Währungsverhältnissen, so zum Beispiel beim Euro zum US-Dollar. Ja, beim Euro zum US-Dollar, ich lasse es einfach weiter stehen, es gibt nicht so wahnsinnig viel zu tun, auch hier Der Euro ist auf dem Weg nach Süden, wie prognostiziert, wie vorausgesagt, und die 1,05 stehende zu Buche. Das mag mal 10, 20 Pips nach oben oder nach unten sein, aber die stehen erstmal zu Buche. Und dann muss man eben sehen, jetzt ändere ich es doch, da muss man eben sehen, inwieweit hier wirklich der Markt abprallt, also der Euro abprallt vielmehr, und wo dann nochmal der Pullback hingeht. Ich wäre jetzt hier nicht zu euphorisch. Dann haben wir die 1,06 vielleicht, 1,065. Sie sehen es, da sind wir, wenn wir ein bisschen nach links schauen, da sind wir hier so in dem Bereich. Ja, vom Juni, Mai, Juni 23. Und wenn es gut läuft für den Euro, dann kommt ja der Abpraller erst bei 1,07. Und das dürfte dann dafür sorgen, dass der Euro weiter fällt und auch durch die 1,05 durchbricht. Ja, und da sehen Sie schon, dazwischen ist jetzt immer so wahnsinnig viel zu holen. Ich sehe jetzt hier erstmal den gesamten Bereich zwischen rund 1,0350, dann haben wir hier die 1,0250, das kann so eine relevante Zone sein, wenn es gut läuft für den Euro, und dazwischen ist einfach nicht mehr so wahnsinnig viel Raum, da sind wir schon ziemlich zügig bei der Parität, ich meine, viel Platz ist da eh nicht mehr, und da muss man einfach schauen, wie sie die ganze Sache darstellen. Eins, glaube ich, können wir uns direkt klar machen, dass die Marktteilnehmer jetzt genau das einpreisen, ja, die Zins Gleichhaltung der FED, die potenzielle Zinssenkung der EZB, die durchaus auch überraschend kommen kann, ja, für alle Beteiligten überraschend, und das wird eben einfach eingepreist. Man will sich positionieren, man schichtet um und man geht in das am vielversprechendste und sicherste Asset, und das ist eben in dem Fall eben der US-Dollar. Das sehen wir halt auch gleich nochmal in den anderen Charts. So, und schauen wir nochmal auf Trading. Was kann man hier rausfinden oder wo kann man sich positionieren? Mit einem Blick zu erkennen, die Idee, die ich ja immer habe, Sie können es auf meiner Website auch sehen, der Touch and Turn, der Abpraller am Kleidendurchschnitt 20. Hier passt es auch schön zu diesem Widerstandsbereich, ehemals Unterstützung. So, da kann man natürlich mit einem hohen Chance-Risiko-Verhältnis sowas suchen. Wenn man hier so ein Doji hat und dann geht das hier in einem Rutsch runter, sowas ist natürlich fein. Muss man natürlich fairerweise aussagen, beim ersten Mal wäre es gescheitert, Sie sehen es hier, am 4. April, kurz ausgestoppt und dann doch recht gehabt. Das sind so die Spielchen, das ist das Problem. Dann kommt eben wiederum die mentale Seite im Trading zum Tragen. Es ist ja nicht die Technik oder nicht die Idee, es ist ja nicht so, dass wir nicht Trading-Ideen hätten, sondern es ist ja eher so die Sache, dass wir dann so angepestet sind, dass wir dann irgendwie dann sagen, ja, nee, jetzt will ich das hier auch nicht mehr, und dann halt genau diesen Move nach unten verpassen. Heißt also, professionelles Trading heißt in erster Linie professionelles Verhalten, ja, fairerweise. Und das ist eben das, was hier dann auf den Prüfstand gestellt wird. Ja. Deshalb hat man eine Strategie und weiß, was man zu tun hat, wenn man sieht, worauf man achtet. Ja, ganz klarer Fall. Wir gehen mal zum Dollar, zum japanischen Yen, und es ist passiert das, was ich sage. Ja, freundlicherweise, danke. Natürlich ist nicht das passiert, was ich sage. Das weiß ja keiner außer uns hier so. Aber Sie sehen es, der Dollar ist stark, der Dollar bewegt sich in die Richtung Norden. Ich bleibe bei den 160, aber ich sage auch so mal ganz deutlich, das kann auch hier durchaus schon mal die eine oder andere Korrektur kommen. Das ist jetzt nicht so, dass wir da in einem Rutsch durchgehen. Ich meine, wer weiß, ja, das wäre natürlich für jeden, der engagiert ist, ein Geschenk. Aber Sie sehen es auch, wenn man hier so diese Kerze nimmt, den Durchbruch, dann hätte man sich hier sehr, sehr schön eng auch absichern können. Und dann wäre auch hier so ein entsprechendes Chance-Risiko-Verhältnis, wenn man aggressiv ist, zu finden. Ja, ich gehe hier nochmal kurz ran. Ja, ungefähr, was können wir dann nehmen hier? Ja, Sie sehen es irgendwie für 12. Ja, das ist natürlich extrem. Wenn man etwas defensiver oder klassischer rangeht, dann wäre man hier eben mit dem 1,6 dabei. Wäre jetzt auch nicht so schlimm. Ja, positiv ist positiv. Aber Sie sehen auch hier, das sind so eben die Spielchen, die man dann im Management so treiben kann. Ja, mehr Risiko hat natürlich mehr Chancen, klar, aber alles hat seinen Preis, und muss man sich immer die Frage stellen, will man diesen Preis auch zahlen im Zweifelsfall. Gehen wir zum Pfund, zum US-Dollar. Was macht denn die Insel? Gleiches Spiel, das Pfund ist gefallen. Und ich sehe, verweise euch ja mal so auf diese schönen, den schönen Verlauf, der Durchbruch durch den kleinen Durchschnitt 20, ja, mit den, das, der, 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 das mittlere Bollinger Band, der Abprall, dann haben wir diese kleinen Spinning Tops, die kleinen Kreise, die unterhalb des 20ers bleiben. Ja, dann kann man eben so sagen, hier die 1, 2, 3, kann man 4, 5 dann so machen, wenn man so Wellen zählen will. Jetzt nicht, ne, nicht, dass ich jetzt sagen will, dass das hier die 1-5 wäre, aber na, es ist Impuls, Korrektur, Impuls, Fortführung, Korrektur, Impuls, Fortführung, bis das Ganze sich dann eben dreht und dann etwas ausgewachsene Korrektur hat. Ja. Und das ist das, was wir hier eben so sehen. Kleine Korrektur. Und das ist immer eine Faustregel. Wenn die Korrektur so minimal ist, dann ist es natürlich klar, dass die Gegenseite, also hier in dem Fall die Käufer vom Fund, praktisch gar nichts zu melden haben. Das ist mal so ein kurzes Aufbäumen, als ob man dann den Finger hebt, ich bin ja auch noch da. Aber mehr ist es halt auch nicht. Ja. Und wenn man sowas sieht, dann kann man sich hier natürlich auch schön positionieren, den Durchbruch handeln, den Stop-Loss da drüber setzen. Und dann ist man schon sehr, sehr schnell im Chance-Risiko-Verhältnis, das richtig Spaß macht. Ich hatte offen gesagt auch für mich den Trade mal angedacht. Und zwar hatte ich hier das Kauflimit reingelegt auf das Tief. Auf das Tief hier vom 5. April. Aber ich war dann zu ungeduldig, habe dann die Order rausgenommen, als der Markt hier zurückkam, weil ich die andere Position auch noch aufgemacht hatte. Und dann sehen Sie hier, ist man genau rangekommen und dann ging der Move nach unten weiter. Also eigentlich wäre es ein perfekter Einstieg. Der ist mir zwar auch gelungen, zwar nicht im Pfund zum US-Dollar, weil ich die Order rausgenommen habe, aber im australischen Dollar. So, jetzt kann man sich halt überlegen, welcher von den beiden ist denn schwächer? Ist es das Pfund oder ist es der australische Dollar? Und ich glaube, der Blick auf den Chart offenbart die Wahrheit. Der australische Dollar ist definitionsgemäß schwach. Und das ist halt auch mal so eine Sache, wer traden will, der schaut sich ja eher mal so die Sachen an, die stark in eine Richtung gehen. Ja, nicht stark an sich, sondern stark in der Richtung. Und in dem Fall ist eben der australische Dollar, der ist halt stark in der Richtung fallend. Ja. So, und das ist im Endeffekt das, worauf man achten kann. Und hier, ich lasse es einfach drin, es ist die Geschichte Aussteller erzählt, wir sind auf dem Weg auf die 0,63 and beyond, ja, und da drunter, so, und dann liegen wir bei den 62, dann reden wir irgendwann über die 60 Cent und Sie sehen, sie liegt ja mal freundlicherweise, habe ich die Linie etwas höher gelegt, aber man kann natürlich genauso sagen, naja, wenn es eben ganz blöd läuft, dann wird auch dieses Tief vom Juli 2. oder vom Mai, genau, vom März 2020, bei rund 54 oder rund 55 Cent gewählt. Und da hat man noch ein bisschen was zu tun, nämlich knapp 10 Cent. Und das ist eigentlich so das Potenzial, das im Maximalen erstmal da ist. Wenn dann keine große Erholung kommt, naja, wo soll es dann noch hingehen? Ja, da möchte ich nicht mit dem australischen Dollar groß was zu tun haben, sondern ja, das werden sich wahrscheinlich viele andere auch angucken. Das heißt, ich denke mal, die rund 60 erstmal als nächstes Ziel mit rein, wenn wir hier durchgebrochen sind. Und dann kann man das Ganze eben letzten Endes angehen. Achso, und hier zu meinem Trade, kann ich auch nochmal kurz verraten. Ja, war die gleiche Idee, hatte hier dann das Limit reingelegt und wurde abgeholt. Und das ging dann direkt runter. Ja, also so funktioniert das dann. Jetzt kommt hier die Gegenbewegung. Heißt also, wer Intraday hier unterwegs ist, der darf dann damit rechnen, dass man hier erstmal so gegen die 0,65, sagen wir großzügig 0,65, 0,64, 80, 90 ranläuft, um dann nach unten abzudriften. Und dann sind wir eigentlich vom Tag wieder in der Woche drin. So, das ist das Szenario, das ich hier so als wahrscheinlich am ehesten so sehe, und damit kann man dann letztendlich auch die Linie hier verziehen oder verschieben, den Widerstand, dann passt das wieder ganz gut dazu. Letztes Währungspaar, US-Dollar zum Schweizer Franken, und Sie sehen es, wir sind mit dem Dollar sehr stark gegen den Franken und das wurde auch höchste Zeit, darüber hat man ja oft gesprochen, dass dann Anfang Januar oder Ende des Jahres 2023, dass dann hier der Turnaround kam und eigentlich sowas wie eine V-Erholung kam, was offen gesagt auch genau diese Stärke des Dollars schon wieder gespiegelt hat. Auch wenn sich der Dollarindex ein bisschen schwer getan hatte, nichtsdestotrotz gegenüber dem Franken gibt es ja jetzt nicht viel zu meckern. So, und jetzt hängen wir hier genau an so einem Widerstandsbereich fest bei rund 90 Rappen. Ja, wir sind ja hier im Franken, also Rappen wird dann in Franken dann getaxt oder taxiert, wie auch immer. Und wir sehen es eben, ja, das kann man natürlich so ein bisschen hin und her schieben. Ja, jetzt stehen wir unterhalb des Widerstands oder sind knapp darüber, das kann man sich dann aussuchen. Fakt ist aber, aktuell kommt hier der Dollar so ein bisschen zurück, ohne dass der Franken jetzt hier gegenüber dem Dollar große Stärke zeigt. Es ist im Endeffekt hier auch immer die Sache, das Spiel mit den Währungen oder das Spiel mit den Währungen ist das Spiel mit den Zinsen. Und hier dominiert momentan nach wie vor der US-Dollar und das ist das, was wir jetzt letzten Endes sehen. Ja, wie geht's weiter? Wie kann es weitergehen? 0,94, 40, 50, das ist so der Bereich, an dem ich durchaus so sagen würde, wer jetzt noch irgendwie groß auf den Dollar setzt und sich stark gegen den Franken positioniert hat, darf gerne mal seine Positionierung überdenken, weil hier an der Stelle massive und große Widerstände warten. Es geht schon über Jahre, ja, über 1, 2, 3 Jahre, 4 Jahre fast. Dann darf man defensiv werden. Ja, geht sogar noch weiter. Sie sehen es hier, hatten wir 2017. Ja, also da liegt eine Linie bei rund 94. Da braucht man jetzt nicht drauf zu wetten, dass es da in einem Rutsch durchgeht. Also das ist für mich das Ziel. Und bis dahin noch ein bisschen Raum. Und da darf man, wer investiert ist, durchaus mit der einen oder anderen Korrektur rechnen. Und man muss natürlich grundsätzlich schauen, inwieweit das überhaupt noch hier so weit kommt. Ja, momentan sind wir ja auch an einem relativ starken Widerstandsbereich. Und der dürfte auch erstmal seine Wirkung haben. Heißt also auch, dass wir erstmal mit einer Korrektur nach unten rechnen können. Die braucht nicht so weit zu gehen und dann weiter nach oben zu laufen. Dann gehen wir ins Gold. Und beim Gold gibt's kein Halten. Die letzte Woche war eher, ich will nicht sagen negativ, aber schon mal mit einem gewissen Achtungs- und Vorsichtszeichen versehen. Und das ist letzten Endes wichtig zu wissen, weil dieses Jahr noch gar nicht bestätigt wurde. Ja, also dieser Shootingstar, nicht ganz perfekt, ja, also nicht definitionsgemäß ein Shootingstar, aber ich glaube, man kann es durchaus erkennen, was da so Sache ist. Aber ist ja nicht durchbrochen worden nach unten, das heißt, die Bestätigung ist ausgeblieben und jetzt geht es in der aktuellen Woche eben weiter. Aber das Problem hier an der Stelle ist, wir müssen jetzt erstmal über das Hoch. Das heißt, der Markt und die Käufer haben hier an der Stelle eben einfach zu kämpfen. Ja, wenn wir uns das hier anschauen, Woche vom 25. März, dann die Vorwoche vom 1. April, da ging es in einem Zug, zack, zack, hier ging es weiter, zack. Und irgendwann kam dann eben einfach Verkaufsdruck auf. Und es wundert oder verwundert ja nicht, ne? 2448, also rund 2450 Dollar, ist schon mal ein Wort. Ja? Das ist schon mal etwas nach dieser ewigen Seitwärtsphase, ja, wo der eine oder andere vielleicht dann sagt, ich verschnaufe es mal und ich nehme mal Gewinne mit. Und das ist dann hier eben passiert. Ja, man will ja nicht bei 2500, wo alle rausgehen, sondern wir ein bisschen eher raus, um vielleicht an die zu verkaufen, die noch bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Und das ist halt immer das alte Spiel. Also das ist das, was hier passiert ist und momentan geht es eben immer noch weiter, hat aber jetzt den Nachteil, dass wir hier so ein Hoch haben, das erstmal überwunden werden will. Ja, also rund 2448, 2450, da müssen wir rüber und zwar auf Schlusskursbasis. Ob das jetzt noch in der aktuellen Woche klappt, das wage ich zu bezweifeln, dafür haben wir eigentlich noch zu viel Strecke dafür. Ja, da müssen ja noch gute 40, 45 Dollar irgendwie eingesammelt werden und ob das der Markt jetzt noch schafft, das sei mal dahingestellt, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Fakt ist, es wird hier einfach ein bisschen schwieriger und ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt hier in dem Bereich so irgendwie nochmal nach unten abtauchen. Es muss nicht groß sein. Ja, dazu ist eben auch Gold momentan einfach zu stark gesehen und die Zeiten zu unruhig, wenn man so will. Ja. Nahost mal so als Stichwort. Ja, Ukraine läuft immer noch und so weiter und so fort. Also von daher, es sind viele, viele Punkte, die fürs Gold sprechen. Und deshalb glaube ich nicht, dass so eine Korrektur große Bewegung nach unten nach sich zieht. Aber eine Korrektur wird es dennoch auch geben. Und es wäre auch sinnvoll, damit man sich nochmal neu positionieren kann. Ich meine, auf Tagesbasis hätte man das machen können, aber man hätte auch schnell sein müssen. Ja, Sie sehen es. Ja, da ist hier der Shootingstar bestätigt, Fehlausbruch nach unten, jetzt geht's langsam weiter. Ja, also das ist so der Punkt und dann könnte das so die Idee eines Doppeltops sein. Das kann dann so bis an die Mitte des Leitedurchschnitts oder des Bollinger Bandes gehen, ja, also bis an die Leitedurchschnitt 20. Das wäre so eine Idee, muss man mal schauen. Beim Silber sieht's ähnlich aus. Wir sind hier an den Widerstandsbereich angekommen bei rund 30 Dollar. Wir sind ja nicht ganz dran gekommen, mir fehlt noch 10 Cent, aber sei es drum, rund 30 Dollar. Und das passt allerdings wirklich doch gut zu den Bereichen. Schauen Sie mal, denn lange hat es ja gedauert. Und ich habe es immer wieder auch gesagt, na, jetzt wird es aber Zeit. Und dann da und da habe ich es ja irgendwie schon gesagt, weil hier war ja auch ein schöner Aufwärtstrend, da ging es seitwärts. Und jetzt endlich ist der Ausbruch. Und da muss man einfach sagen, sei dem Silber auch gegönnt, mal zu verschnaufen, beziehungsweise den Käufern. Und auch hier an der Stelle mal auf niedrige Preise zu warten, ja, und vielleicht da nochmal neu einzusteigen. So, ich kann mir vorstellen, dass wir so in dem Bereich nochmal zurücktauchen, 26, 65, 60, 55, um dann idealerweise weiter nach oben auszubrechen. Das wäre so das Idealszenario, würde auch ganz gut passen, denn wir wissen ja auch, Silber ist ja auch ein Industriemetall, wird ja auch in vielen, vielen Industrieanwendungen oder Produkten mitverwendet. Ja, mit anziehender Konjunktur oder mit stabilerer Konjunktur. Jetzt ist ja nicht nur die USA im Fokus, ja, Europa kämpft ja so ein bisschen mit der Konjunktur. Deutschland, ja klar, bekannterweise, auch wenn die Zahlen was anderes sagen. Und am Ende ist es ja so, wenn die Konjunktur anzieht, klar, dann kann natürlich auch Silber wieder mehr verwendet werden in die verschiedenen Produkte oder mit den verschiedenen Produkten. Ist ja nicht nur Schmuck. Und dann kann das natürlich auch Auswirkungen auf den Silberpreis haben. Und das könnte eben alles dann zusammenkommen mit der gesamten technischen Situation. Und das, ja, das wären so Ideen, die man dann hier mit dem Silber bei rund 26, 90, 80, sowas in dem Bereich, vielleicht 50, sowas in dem Bereich einfach mal anschauen kann, ob man dann ein Einstiegssignal findet, vielleicht im Tageschart. Und das wäre eigentlich dann schon mal ganz interessant. Wir gehen mal ins Öl. Das Öl, ja, ist eigentlich relativ ruhig geblieben. Jetzt hatten wir ja den Vorfall am Wochenende im Nahen Osten, ja, wo, ja, mit dem Drohnenangriff und den Raketchen, die da kamen, hieß es ja Raketchen, ja, wer weiß, ich würde trotzdem keinen über meinem Kopf fliegen haben, ja, dann Iran, Israel und das gesamte Gemengelage. Sollte man eigentlich der Meinung sein, dass es große Auswirkungen auf den Ölpreis hat, hat es aber nicht. Und da sind wir wieder beim Bereich, ja, was gucke ich mir denn an? Fundamentale Analyse oder technische Analyse? Ja. Die Marktteilnehmer bewerten viele Dinge eben einfach so, wie sie sie gerade bewerten. Und das kann, die eine und gleiche Sache kann mal unterschiedliche Bewertungen nach sich ziehen, je nachdem, wie auch die Stimmung ist. Und die Stimmung ist hier offensichtlich momentan erstmal Korrektur. So, und da ist es auch erstmal egal, ob wir jetzt Spannungen haben oder nicht. Dass die natürlich das beobachten, die Leute, ist natürlich auch klar. Aber offensichtlich ist hier kein Handlungsbedarf in irgendeiner Art und Weise groß in Erscheinung zu treten als massive Käufer. Ja, aber auch nicht als Verkäufer. Das heißt, man steht hier, man korrigiert, man konsolidiert. Eine Woche, die aktuelle Woche ist leicht rot. Wir haben ja eigentlich so ein Doppel-Harami momentan. Ja, Harami. Ja, Zwillinge sozusagen. Und ja, das darf auch gerne noch ein bisschen weitergehen. Aber wenn sich das so ausgestaltet, dann könnte sich dann sowas entwickeln wie die Three Black Crows, was eigentlich eine Fortsetzungsformation ist. Und wenn die hier an diesem Widerstandsunterstützungsbereich stattfinden, ist das schon relativ kraftvoll. Ja, das könnte sein, dass wir die nächste Woche nochmal rot haben, dann haben wir diese drei roten Kerzen, dann kommt die nächste grüne, etwas kräftigere, der Durchbruch. Und das ist dann eigentlich das Signal für die Trendfortsetzung. Was ist ja nichts anderes im Endeffekt als das hier. Ne? So, und dementsprechend, das ist das Szenario, was ich jetzt am ehesten sehe. Muss man schauen, ob sich das so entwickelt. Muss ich auch noch ein bisschen aufbauen, aber so könnte sich das Ganze dann darstellen. Mit der Richtung auf rund 93 Dollar. Alternativ geht es auch schon ein bisschen eher, dann in der kommenden Woche. Aber jetzt für diese Woche sehe ich erstmal, dass es sich hier so ein bisschen weiter konsolidiert, um dann weiter anzusteigen. So, das muss man dann eben sehen, aber dann hören und sehen wir uns ja noch. So, jetzt kommen wir zum Star des Tages, nämlich Bitcoin. Und deshalb gehe ich auch ein bisschen eher mit ihnen rein, nicht nur weil ich dann nachher in den Flieger steige, sondern auch, weil ja das Bitcoin-Halving ansteht. Und hier haben wir ein paar Worte dazu, aber ich verweise gerne auf den Kollegen Fairs, der natürlich viel, viel tiefer im Kryptobereich drin ist und es auch viel, viel, viel fundierter wiedergeben kann. Nichtsdestotrotz, ja, wenn Sie schon mal hier sind, dann zwei, drei Worte zum Halving. Es muss natürlich eins klar machen, das Bitcoin-Halving heißt nicht, dass der Preis halbiert wird, ich meine, zumindest nicht von der Intention her, sondern dass im Endeffekt die Belohnung für die Miner halbiert wird. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 6,25 Bitcoin pro Block, der dann gemeint wird. Und das halbiert sich. Das ist man eben noch bei 3,125, müsste das so sein, ja? Ja, genau. Und dann ja, verteuert sich das Mining natürlich. Und das bedeutet, dass für kleinere Miner, ja, wenn man so eben so Hobby-Mining macht, das Ganze vielleicht nicht mehr rentabel und wirtschaftlich ist, wenn man die ganzen Kosten, Strompreis, natürlich auch Hardware dagegen rechnet, dann ist das sicherlich ein Faktor, der für größere Adressen vielleicht immer noch machbar ist, wenn man so ein bisschen skalieren kann, wenn man auch so, na, irgendwo sich räumlich mobil bewegen kann. Ja, und das ist für viele andere vielleicht nicht machbar und die geben dann eben auf und damit konsolidiert sich das Ganze. Die Idee dabei ist im Endeffekt, dass über dieses Halving, dass die Inflation im Bitcoin eingedämmt werden soll, beziehungsweise erst gar nicht entstehen soll. Und das ist, glaube ich, auch ein Gedanke, der durchaus nachvollziehbar ist und sicherlich auch einer der Gründe ist, warum Bitcoin eben auch immer wieder so als Alternative genannt wird, weil eben der Deckel drauf ist. Ja, 21 Millionen und das war's. Und man hat halt einen und man hat halt keinen oder Teile davon. Und das ist eben das, was wir aktuell oder worauf der Markt aktuell wartet. Und natürlich auch hier die Historie zeigt, dass im Anschluss an das Halving der Preis gestiegen ist. Jetzt haben wir aber erst das dritte Halving und das vierte kommt jetzt, das dritte ist hinter uns. Es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie eine Jahrhundertregel wäre. Und es ist auch nicht so, dass nach dem Halving dann irgendwie alles immer sofort angestiegen ist. Man kann es mal ganz kurz anschauen. Ich habe mal das reingelegt oder das mit den Favoriten, Bitcoin Halving Dates. Nehmen wir mal den hier. So. Und ja klar, hier ist es das dritte Halving gewesen und dann im Mai. Und die Riesenrallye kam im Oktober. Ja, also, und hier, das Halving war im Juli 2016 und die Riesenrallye startete dann, wenn man so will, irgendwann ein Jahr später. Also es ist nicht so, dass wir hier jetzt im Bitcoin sofort nach dem Halving am Montag, dass es hier alles steil nach oben läuft. Ja. Also diese Erwartungshaltung ist sicherlich falsch. Auf der anderen Seite, und das müssen wir uns eben auch ganz klar sagen, viele beobachten das und wir haben viele Unwissende oder uninformierte, sagen wir mal so, Marktteilnehmer, gerade auch mit ETFs, ja, die eben einfach den Weg gehen. Und die sind natürlich viel, viel, viel schneller dabei, den Knopf zu drücken auf der Kaufen, genauso wie auf der Verkaufen-Seite, weil sie eben das als normales Anlageasset sehen, wo sie dann eben sagen, naja, ich will ja meine Prozente verdienen und ob es jetzt irgendwie Aktie ABC, Bitcoin oder Gold ist mir eigentlich egal, ob es kommen die Prozente rein und dann bin ich mal bei Bitcoin dabei, was irgendwie ganz cool und sexy ist. So, und das ist ja das, was jetzt eben mit da reinkommt. Es sind ja nicht die Bitcoin Gläubigen und die Bitcoin-Maximalisten, die interessiert das letzten Endes gar nicht. Die sehen jeden fallenden Preis als Kaufgelegenheit. So, und wir sehen eben hier, dass zwischen den beiden einfach das Ganze neu ausgehandelt wird. Und das kann auch noch ein bisschen so gehen. Aber grundsätzlich sehe ich auch hier für den Bitcoin auch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten eher positivere Tendenzen als negative Tendenzen. Und dementsprechend, ich lasse das einfach mal so stehen, aber ich kann mir schon noch mal vorstellen, dass wir ein bisschen nach unten dippen. Und wenn es eben wirklich extrem läuft nach unten, dann sind wir irgendwie bei 53.000 Dollar. Und dann darf jeder für sich selber beurteilen, ob er das jetzt als Kaufgelegenheit des Jahres sieht oder ob man dann eher vorsichtig ist. Fakt ist, wenn Sie mal so ein bisschen durchs Netz browsen, dann sehen Sie, dass viele aber von den 100.000 reden. Und das ist auch durchaus nachvollziehbar, weil es natürlich auch so eine psychologische Grenze ist, ja, die alle wollen es sehen. Und wir können uns auch vorstellen, wenn alle das dann gesehen haben, dass dann auch Gewinne mitgenommen werden. Wenn man irgendwie bei rund 50 sowas in dem Dreh einsteigt, dann hat man knapp eine Verdopplung, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Und das sind so die Überlegungen, die damit anstehen. Wann das Ganze passieren wird, lässt sich einfach nicht sagen. Wie gesagt, beim beim zweiten Halving hat es ein Jahr gedauert, bis es dann so richtig losging. Beim zweiten Halving hat es irgendwie nur noch ein halbes Jahr gedauert, bis es losging. Vielleicht dauert es jetzt nur noch 3 Monate, bis es richtig losgeht oder 3 Wochen. Ja, das wird sich zeigen und dementsprechend ist der Markt eben hier auch zurückhaltend. Und wer einfach jetzt sagt, ich will noch ein paar Stücke einsammeln, ja, dann sind das eben die Preise, die eher dann genutzt werden können, denn Sie wissen, der Profi kauft bei fallenden Preisen und verkauft bei steigenden Preisen, nicht umgekehrt. Und das sollte man halt grundsätzlich immer mal im Auge behalten. Und zu guter Letzt, Ethereum reagiert deutlich stärker als der Bitcoin. Ja, Sie sehen es, wir waren ja kurz mal in der Korrektur in der vergangenen Woche bei rund 2.650 Dollar oder darunter sogar 2.537. Ja, das sind ja so 100, da spielen ja nicht so die große Rolle. Aber wir sind sofort wieder hochgeschnallt. Also wer hier so seine Limite raufgelegt hat, na, das habe ich auch noch mal hier so gesagt, wer seine Limite raufgelegt hat, der hat dann eigentlich hier schon einen Schnapper gemacht. Und der ist dann schon ganz gut gerüstet für den weiteren Verlauf nach oben. Ich gehe mal davon aus, dass sich Ethereum ähnlich verhält wie Bitcoin. Ja, das wäre jetzt ja auch nichts Neues. Und dass wir im Anschluss an das Halving, und wenn dann der Bitcoin wieder zündet, dass wir damit Ethereum weiter nach oben laufen. So, und das ist so die Grundidee. Und dann reden wir über 4.850, 67, also im Hoch. Und dann reden wir fairerweise auch über die 5.000. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir noch höher laufen als die 5.000, dann eben im Gleichschritt mit dem Bitcoin. Und dann reden wir vielleicht sogar, je nachdem, wie heiß das Ganze dann auch läuft, 6.000, klar, 7.000, 8.000, vielleicht sogar 10.000 Dollar. Wer weiß. Ja, ich stelle es ja mal mit einem Fragezeichen in den Raum. Ja, nicht, dass Sie sagen, der Alt hat gesagt, muss auf $10,000 gehen. Aber wenn der Run losgeht und alle warten auf den Run, was auf der anderen Seite schon wieder verdächtig ist, ja, wenn der Run losgeht, dann ist er eben da. Und dann sind das so die Marken, auf die man mal achten kann. Aber vorher müssen wir erstmal über die rund $5,000 rüber. Und bis dahin braucht es ja auch noch ein bisschen, denn wir sind ja schon erst bei 3043 aktuell. Also ja, da kann der Ethereum-Preis noch ein bisschen was machen. Ja, damit haben wir es auch schon, Fast and Forex, ein bisschen eher heute aufgenommen. Ich werde es dann gleich schneiden und hochladen, ja, dann ist es schon so ein bisschen eher auch da. Ich glaube auch ganz wichtig, auch gerade wegen dem Halving, dass man sich für ein bisschen orientieren kann. Und vor allen Dingen auch, weil eben auch im Dollar gerade viel los ist und vielleicht die eine oder andere Frage dann so rumspukt, was mache ich denn jetzt, wie gehe ich jetzt weiter vor, wo stehen wir? Und denke, da passt das eigentlich ganz gut zusammen, auch wenn es jetzt ein bisschen außerhalb ist. Nichtsdestotrotz, oder außerhalb der gewohnten Zeit, nichtsdestotrotz, ich werde es natürlich dann in Zukunft wieder weiter dann zum gewohnten Zeitpunkt veröffentlichen und hoffe, das passt dann auch bei Ihnen mit in die Planung rein. Ja, und damit haben wir es eigentlich auch schon. Ich werde mich da auf den Weg zum Flughafen machen und dann sehen und hören wir uns das nächste Mal wieder, dann zur Marktwoche mit ersten Eindrücken aus Mendoza und bin natürlich auch sehr gespannt, wie das da ist und vor allem hoffe ich, dass das Wetter mitspielt, denn hier hat es ja zuletzt in Buenos Aires geregnet und wurde ein bisschen herbstlich, kein Wunder, ist auch Herbst und dementsprechend hoffe ich, dass es da noch alles passt. Schauen wir mal. Also bis dahin erstmal alles Gute, schönes Wochenende, Ihr Wieland Ahlt.